In all meinen Themen, die ich mache, habe ich auch richtig auf die Fresse gekriegt. Wir haben ganz am Anfang mal eine ganz schlimme Kampagne für Sportbild gemacht mit irgendwelchen Dinosauriern. Die war wirklich so schlimm, dass wir uns alle geschämt haben anschließend.
Wann hat Werbung aufgehört, cool zu sein?
Werbung war immer uncool und war immer cool. Und zwar in der Masse immer uncool und in der Spitze immer cool. Und das ist heute ganz genauso. Bei uns knutschen auch Männer auf einer Weihnachtsfeier. Also es ist Homosexualität überhaupt gar kein Thema. War es auch, glaube ich, vor 20 Jahren schon nicht bei uns. Also wir ziehen sehr viel Stärke daraus, dass wir ein bunter Haufen sind.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Michael Trautmann ist einer der berühmtesten Werber Deutschlands, Podcaster, New Work-Experte und das T in der Agentur Think. Im Podcast-Interview mit Peter Turi spricht Trautmann über seine Karriere in der Werbung, seine Misserfolge und erklärt, warum er heute weniger schnell beleidigt ist als früher.
Michael, schön, dass wir hier zusammensitzen. Du bist für mich fast sowas wie ein Vorbild in Sachen Podcast. Ich höre sehr oft deinen Podcast. Deine Stimme ist mir unheimlich vertraut, obwohl wir es noch nicht so oft gesehen haben. Ein absoluter Vorteil von Podcasts, dass man sich schon kennt.
Ja, das höre ich häufiger jetzt, dass Menschen mich ansprechen und sagen, ich kenne deine Stimme. Mir ist das gerade zuletzt letzte Woche auf der FIBO, der Fitnessmesse, passiert. Ich bin an mehrere Stände rangekommen, wo ich so um Kooperationen angefragt habe für meine Sportfirma und die Leute mich dann angegrinst haben. Ich höre deinen Podcast und der öffnet dann doch ein bisschen die Türen. Ja.
Gut, da haben wir ein schönes Thema, Podcast. Du bist aber auch ein bekannter, fast berühmter Werber. Du bist auch ein Experte für New Work. Da haben wir schon drei Themen, über die wir reden können. Und du bist eigentlich in allen Jobs erfolgreich. Können wir auch noch über das Thema Erfolg reden?
Sehr gerne. Also in all meinen Themen, die ich mache, habe ich auch richtig auf die Fresse gekriegt. Also es ist nichts, was glatt gelaufen ist. Vielleicht ist das Thema New Work und Podcast das, was am smoothesten gelaufen ist. Aber in meiner Werbekarriere habe ich auch Mist gebaut und habe auch Fehler gemacht. Können wir auch gerne drüber sprechen.
Ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Mist gebaut. Was war dein schönster, schlimmster Misserfolg?
Mein schlimmster Misserfolg, ich habe mehrere. Ich fange mal an mit dem ersten Misserfolg. Der erste Misserfolg gefühlt für mich war, dass ich in meinen 5 Jahren, die ich bei Springer und Jacobi war, davon 2 Jahre verantwortlich für Springer und Jacobi international, für den Aufbau des internationalen Networks, es nicht geschafft habe, meine Begeisterung für Internationalität, für andere Kulturen, andere Länder und das Entwickeln der Marke Springer und Jacobi in diese Märkte auf meine Partner und Kollegen zu übertragen. Das war für mich ein Misserfolg, den ich dann damit beantwortet habe, dann zu gehen und zu Audi zu wechseln. Und aus heutiger Sicht hätte ich mir gewünscht, dass ich da vielleicht länger gekämpft hätte oder zumindest versucht hätte rauszubekommen, warum mir eigentlich keiner so richtig inhaltlich gefolgt ist.
Was würdest du heute sagen? Zu früh war die Branche noch nicht bereit für Internationalisierung?
Vielleicht zu alleine, zu egoistisch. Ich habe da irgendwie diesen Job bekommen von Reinhard Springer und Konstantin Jacobi, habe das irgendwie gemacht, habe mein Ding gemacht mit einem Assistenten, einer Controllerin und dann irgendwie wir drei immer in die Länder und geguckt, wie wir die entwickeln. Und ich habe meine Partner und Kollegen zu wenig mitgenommen. Ich glaube, ich hätte die begeistern müssen, erst eine Begeisterung erzeugen, die mehr daran teilhaben lassen, und dann wäre es vielleicht besser geworden.
Also, da warst du Mitte 30 damals, so
ja,
ungefähr?
Ja, da war ich 35, als ich diese Verantwortung übernommen habe, da auch in den Holdingvorstand kam. Ja, ist mir ein paar Mal passiert in meiner Karriere, dass ich relativ jung in solche Positionen gekommen bin. Das waren trotzdem tolle Jahre, riesengroße Erfahrungen. Und auch insgesamt verbuche ich die 5 Jahre bei Springer und Jacobi als meinen absoluten Turning Point in meiner Karriere, wo ich einfach gemerkt habe, diese 5 Jahre haben darüber entschieden, dass ich im Beruf erfolgreich werden konnte.
Aber heute bist du 55, 20 Jahre später würdest du vieles anders machen.
Ja. Also ich bin noch 54, werde im Dezember 55. Okay. Die Beschäftigung mit dem New Work-Thema, auf das wir später noch kommen, hat bei mir zu sehr viel Selbstreflexion geführt und auch zu sehr viel, also vielen Versuchen, bestimmte Situationen, die mir nicht gut gelungen sind, nochmal im Nachhinein zu erklären, woran ist es eigentlich gescheitert. Und ich habe extrem viel auch wiedererkannt, was ich im Studium schon mal theoretisch gelernt habe, aber dann im Job nicht angewendet habe. Und ich würde viele Dinge anders machen. Ich würde viel früher an meinen Schwachstellen arbeiten. Also ich habe eine katastrophale Konfliktmanagement. Also ich bin eher der Typ Fight or Flight. Also entweder brüllen oder sich verpissen. Das ist beides schlechte Strategien. Love it, leave it or change it ist die bessere Strategie. Und Konflikt nicht etwas als etwas Negatives zu begreifen, sondern als etwas, was konstruktiv ist, was Dinge besser macht. Feedback, Kritik als was Positives zu begreifen. Da hätte ich früher daran gearbeitet. Ich habe jetzt gerade in einem Unternehmerkreis, in dem ich bin, ein Feedback bekommen, sehr liebevoll vorgetragen, dass sie finden, dass ich, alles so ein knappes Jahr her, dass ich relativ schnell beleidigt bin. So, und seitdem, ich musste sehr schmunzeln, weil ich da schon in der Phase war, wo ich auch meine Kritikfähigkeit deutlich verbessert habe. Ich habe das so als Geschenk angenommen, das zu hören, als ich das meiner Frau und meinen Söhnen erzählt habe. Die haben sich alle drei totgelacht und gesagt, ja, Papi, ist so. Und seitdem ist es mir wirklich gelungen, nicht mehr beleidigt zu sein. Und das macht das Leben so viel entspannter. Also selbst wenn Sachen passieren, und das passiert in meinem Leben immer mal wieder, dass jemand etwas macht, was ich wirklich richtig, richtig scheiße finde, bin ich nicht mehr beleidigt, sondern ich stelle mir die Frage, was hast du diesem Menschen angetan, dass der sich jetzt so verhält? Oder wie konnte es dazu kommen? Ich versuche es zu verstehen und kann mich zunehmend neben mich selbst stellen und eine Situation beobachten und bin nicht mehr... Mein erster Partner, André Kemper, hat immer mir das eigentlich auch schon früh gesagt. Hat immer, Michael, willst du eigentlich Opfer sein oder Schöpfer? Kannst du erst mal entscheiden. Und ich fand das damals... Vieles von dem, wie er es gesagt hat, immer grob vereinfacht und grob schlechtig. Ja. Heute erkenne ich in vielen Dingen, die er mir so mitgegeben hat, echte Wahrheit und tiefe Verbundenheit auch, die er zu mir hatte, die ich damals gar nicht so erkannt habe.
Okay, dann springen wir gleich mal in das Thema Werbung. Ist ja auch Teil deiner Biografie. Du bist einer der wenigen Promovierten Werber, ist ja sehr untypisch. Du warst lange bei Springer und Jacobi, 5 Jahre, warst zwischendrin bei Audi. Dann hast du mit André Kemper zusammen eine Agentur gemacht. War die Aufgabenteilung so, er der Kreative, du der Kundenversteher?
Genau, das war so die Ausgangsüberlegung und auch die, sag mal, Grundaufteilung. Das, was ich sehr schnell festgestellt habe, ist, dass in einer inhabergeführten Agentur, wo man so eine Zweierkonstellation hat, die Grenzen schnell verwischen. Also es gibt auch Kampagnen, die ich mir ausgedacht habe, und genauso hat André auch bestimmte Kunden viel besser verstanden als ich. Also als Unternehmer guckt man da nicht mehr so hin. Das ist nicht so diese typische, ich habe meine Jobbox, in der ich gerne verschwinde, sondern man ist offener. Es hat aber auch dazu geführt, dass wir beide auch übergriffig waren und aus heutiger Sicht auch da hätten Dinge besser machen können, viel klarer so eine Governance unter uns immer wieder überprüfen, trete ich dir auf die Füße, trittst du mir auf die Füße, sind wir richtig aufgestellt, müssen wir Aufgaben anders verteilen. Da wäre auch aus heutiger Sicht noch mehr drin gewesen, und wir haben irgendwann mal festgestellt, dass wenn man so über Synergien redet von Menschen, idealerweise wenn man ja 1 + 1 = 3 erzeugt, wir hatten das Gefühl, dass wir eher so bei 1,2 gelandet sind, aber wir eben beide ganz gute Einsen waren, sodass 1,2 immer noch gut genug war, sich als Agentur gut zu entwickeln. Aber es hat uns beide sehr viel Kraft gekostet, und wir sind heute mit dem Abstand, den wir haben...
Glücklich geschieden, oder?
Wir sind, die Trennung war schon schmerzhaft für beide,
wie
leise, geräuschlos und unterstützt durch auch Mediatoren, aber mit Wunden. Und ich kann heute für meine Person sagen, dass die Wunden komplett verheilt sind. Wenn ich ihn sehe, nehme ich ihn in den Arm. Ich höre, dass er nur gut über mich spricht. Ich spreche nur gut über ihn. Und wenn ich etwas kritisiere an seinem Verhalten, erkläre ich immer gleich, was mein Fehler an Dingen war. Und meine Frau hat damals schon immer gesagt, André ist beruflich das größte Geschenk, was der liebe Gott dir gegeben hat. Also behandle es gut. Okay. Ich kann heute sagen, ich habe noch weitere berufliche tolle Geschenke bekommen, aber er gehört auf jeden Fall dazu.
Wart ihr 50-50?
Wir waren gleichberechtigte Partner.
Das ist wahrscheinlich die schwierigste Situation, die es gibt im Business.
Das ist schwierig, und vor allen Dingen schwierig. Er hatte nicht nur durch Glück, vor allen Dingen auch durch Fleiß und Beharrlichkeit eine bessere Ausgangssituation, aber er gehörte zu den wirklich großen Partnern bei Springer und der Kobi. Ich bin etwas zu spät dazugekommen. Ich habe zwar den Deal-Partner gefunden, aber hatte keine Anteile in dem ersten Beteiligungsmodell bei Springer und der Kobi. Und erst mit sehr viel größerer finanzieller Unabhängigkeit da reingegangen. Und das hat manchmal zu Konstellationen geführt, die schwierig waren, weil ich auf keinen Fall dieses 50-50 ändern wollte. Ich habe dann irgendwann, weil wir uns eben auch kein großes Gehalt gezahlt haben am Anfang, mein Haus verkauft, was auch natürlich noch nicht abgezahlt war, weil ich so das Gefühl hatte, ich will A, nicht in so eine Abhängigkeit in der Firma geraten von ihm und B, aber auch nicht meine Familie gefährden. Und deswegen haben wir da so, ja, auch so Täler erlebt, auch als Familie, wo ich heute unendlich dankbar bin, dass meine Kinder und meine Frau mich da immer gut unterstützt haben.
Dass es jetzt nicht so idyllisch wird bei uns, stelle ich jetzt mal eine provokative Frage mit Ankündigung. Du bist Werber, du bist das vielleicht nicht so gewöhnt. Wann hat Werbung aufgehört, cool zu sein?
Werbung war immer uncool und war immer cool. Und zwar in der Masse immer uncool und in der Spitze immer cool. Und das ist heute ganz genauso. Wenn ich mir heute wirklich gut gemachte Dinge angucke, und zwar egal, ob in klassischen Medien oder in neuen Medien, ist es immer noch cool und erzielt auch immer noch eine großartige Wirkung. Das war immer so. Es mag sein, dass der Anteil sich verschoben hat. In einer Agentur zu arbeiten, in der Werbung zu arbeiten, gibt es ja auch viele, die sagen, das ist überhaupt gar nicht mehr cool. Auch das hat sich verschoben, aber da gibt es auch Wellenbewegungen. Ne? Also immer jede Start-up-Welle führt dazu, dass Menschen in diese Start-ups drängen und sagen, wow, cool, das ist viel cooler als in der Agentur. Da aber 90% aller Startups scheitern, gibt es auch immer wieder die Welle zurück und es kommen Menschen zurück. Und ich hatte in meiner Karriere das große Glück, im Wesentlichen in Agenturen zu arbeiten, die zu den Besten ihrer Zeit gehörten. Und wir haben es immer geschafft. Cool. Und da war es immer cool. Und auch wenn wir bei Think natürlich auch oder Campertrauten auch schwierige Phasen hatten, wo es nicht cool war, hatten wir dann wieder coole Phasen. Und das, was das Arbeiten in der Werbung immer noch cool macht, ist extrem diverse. Also wir haben Hälfte Frauen, wir haben extrem viele Nationalitäten. Bei uns knutschen auch Männer auf einer Weihnachtsfeier. Also es ist Homosexualität überhaupt gar kein Thema, war es auch, glaube ich, vor 20 Jahren schon nicht bei uns. Also wir ziehen sehr viel Stärke daraus, dass wir ein bunter Haufen sind. Wir ziehen sehr viel Stärke daraus, dass wir auch mal uns von Kunden trennen und sagen, dass die tun uns nicht gut.
Das kündigt ihr gelegentlich dem Kunden?
Ja, da gibt es andere Agenturen, die da noch viel besser sind. Das Jungformat gilt da so als führend. Aber das können wir, machen wir und es gibt eine große Abwechslung. Und wir sind natürlich immer gezwungen, neue Themen sofort auch aufzugreifen, sie uns selbst zu erklären und dann gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zu erarbeiten.
Also es ist unspießig in der Werbung, es ist unlangweilig.
Ja, und es ist so.
Aber anstrengend auch.
Es ist auch anstrengend, klar. Und es ist ja, früher hieß es immer ja, ab einem bestimmten Alter kannst du gar nicht mehr in der Werbung arbeiten und viele behandeln mich ja auch schon wie ein Rentner mit 54, weil ich jetzt vor etwa 2 Jahren ja den Schritt, sag mal, etwas in den Hintergrund gemacht habe bei Think, also nur noch Chairman bin, nur noch bei einigen Kunden eine Rolle spiele. Und jetzt haben wir gestern die Nachricht verkündet, dass wir mit Horst Wagner einen 65-jährigen Vorstand zum 1. Januar in die Agentur holen als Chief Digital Officer. Und das finde ich großartig. Also ein paar Wochen vorher für Think Hamburg einen 25-jährigen Chef Digitalen geholt, die zufälligerweise auch noch mal zusammen früher gearbeitet haben. Und als Chef Digitalen für die Gruppe einen 65-jährigen. Finde ich für unsere Agenturmarke, die sich Think nennt, einen großartigen Schritt. Und ich habe in meiner Karriere schon 80-jährige Art Buyer in London kennengelernt. Und ich glaube eben auch, für ältere Menschen können Agenturen, die schlau sind und die es erkennen, richtig gute Plätze zum Arbeiten sein.
Ja, zum Thema Alter, New Work, da muss sich ja sowieso einiges ändern. Ich bin 58, wir sind zusammen.
Siehst jung aus.
Wir sind zusammen, 112, danke. Ja. 112, wir könnten hier den Podcast eigentlich auch zweimal 50 Shades of Grey nehmen. Beide sind wir of Grey, wir sind beide über 50.
Oder Waldorf und Stadler.
Oder so, ja. Aber New Work heißt ja auch, man arbeitet das, was man wirklich, wirklich will, habe ich bei dir gelernt. Mhm. Und wahrscheinlich auch, wenn es irgendwie geht, so lang, wie man will, oder? Also ich als Selbstständiger, ich könnte mir nicht vorstellen, aufzuhören. Jetzt habe ich gehört, aber dass du bald in der Agentur hier aufhörst. hörst.
Ja, das ist ein bisschen unglücklich. In der Presse hat da ein Satz stattgefunden, der so nicht gedacht war. Da stand irgendwie drin, dass ich die Agentur Mitte des Jahres verlasse. Das ist so nicht richtig. Meine Rolle wird sich nochmal ändern. Aber ich habe vor, auch langfristig Think verbunden zu bleiben. Habe aber auch viele neue Themen, die mich beschäftigen. Und also ich denke gar nicht über Aufhören nach. Weil ich, wenn wir über Fridtjof Bergmann, den du gerade zitiert hast, mit dem, was Menschen wirklich, wirklich wollen, ich finde jetzt immer mehr Themen, die ich wirklich, wirklich will. Muss gucken, dass ich mich nicht verzettle. Das war immer ein Grundmuster bei mir. Und lasse aber eben auch bestimmte Sachen los. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, überhaupt jemals gar nicht zu arbeiten. Also klar, wenn ich dann vielleicht gesegnetes Alter wie 90 habe, dann wird das nicht mehr der Fall sein. Aber ich kann mir zumindest nicht vorstellen, mit 65 oder mit 70 aufzuhören. Ich hoffe, dass ich die Kraft habe, weiterzuarbeiten, weil Arbeit, das ist, was unfassbar viel Energie geben kann, wenn es denn die richtige Arbeit ist für jemanden.
Und was wird dann künftig auf deiner Visitenkarte stehen oder spielt das gar keine Rolle für dich?
Also
begreifst du dich jetzt hauptsächlich als Werber, als Podcaster, als New Work Experte?
Das ist eine schöne Frage, die muss ich mir selber noch beantworten. Also wahrscheinlich würde ich mich nach wie vor als Unternehmer begreifen. Mhm. Wir haben ja gemeinsam entschieden, Think zu verkaufen an WPP. Das heißt, dort sind wir im Earnout auch noch die nächsten Jahre. Ich habe mit anderen Partnern ausgegründet aus Think, aber dann eben ohne Think eine Sportfirma gegründet. Dort werde ich jetzt sehr viel aktiver sein.
Das heißt, du kannst dich wirklich loslassen vom Beruf des Werbers. Du hast deine alte Agentur verkauft und dir schon mal eine neue aufgebaut, dass du keine Langeweile hast.
Die neue ist eigentlich keine Agentur. Also wir machen auch ein bisschen Agenturleistung, aber eigentlich haben wir eine neue Sportart erfunden, die wir gerade versuchen, global aufzuziehen. Wenn überhaupt, ist es eine Eventagentur, aber da wir die Marke selber entwickelt haben, sie uns gehört, wir Sponsoren für unser Event, so ist eigentlich eher, ja, was ist CrossFit, was ist Ironman, was sind das alles? Das sind ja keine Agenturen, das sind Sportmarken. Also wir entwickeln eine Sportmarke.
Integriertes Eventkonzept.
Konzept, eine Plattform, die auch digital ist, Trainingskonzepte und so weiter. Und da werde ich in Zukunft den Bereich Partnermanagement, Sponsoren verantworten. Habe auch da jetzt schon die letzten Jahre so ein bisschen so 20% mitgearbeitet, aber da werde ich sicher so auf 50% meiner Zeit gehen, meinen Podcast weitermachen, ein oder andere Beratungsmandat, also von daher wird mir nicht langweilig.
Den alten Beruf des Werbers legst du dann ein bisschen?
Naja, also da bin ich dann noch Senior Advisor, werde ich hier sein bei Think, und das ist eine Rolle, die mir, glaube ich, Spaß machen wird, gut gefällt, und wenn irgendwann da eine Situation kommt, wo ich wieder mehr gebraucht, werde ich das vielleicht auch ändern. Das ist kein Abschied, sondern es ist einfach eine Rollenänderung, die in der jetzigen Konstellation total Sinn macht und mit einem Horst Wagner als neuen Vorstandsmitglied noch mal mehr Sinn macht, weil der unglaublich viel mitbringt, was diese Agentur noch nicht hatte. Und ich könnte nicht glücklicher sein, wie sich das gerade hier entwickelt.
Gibt es irgendwas, wo du im Nachhinein sagst, das bleibt von meiner Werbearbeit, darauf bin ich stolz, eine Kampagne oder Slogan?
Also es gibt einige Sachen, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Ich mache es nicht so sehr an dem kreativen Output, sondern eher an dem Gesamtpaket messbar. Ich war ja mit dem Bernd Kundrun und später dann Bernd Buchholz zusammen sehr aktiv an der Du bist Deutschland-Kampagne, die wir zweimal gemacht haben, die extrem gut funktioniert hat. Das ist eine, die ich sicher nicht vergessen werde. Viele Sachen, die wir für Audi gemacht haben. Wir arbeiten ja seit 14 Jahren für Audi. Das wird auch ein Projekt bleiben, Audi, an dem ich dranbleibe. Wir sind ja gerade dabei, mit Hilfe von Audi und Vodafone und Omega und Red Bull ein Berliner Start-up dabei zu helfen, zum Mond zu fliegen. Das wird das operative Projekt bleiben, an dem ich wirklich tief involviert bin.
Das wird dein Moonshot?
Das wird mein Moonshot hoffentlich. Also kann natürlich auch noch scheitern, aber das ist der Plan, das wird mein Moonshot. Und das ist eine Sache, auf die ich stolz bin. Wir haben einige Digitalprojekte gemacht, die uns vor 6, 7 Jahren mal in eine Situation gebracht haben, wo wir dann auf einmal die zweitkreativste Digitalagentur der Welt waren. Da haben wir ein bisschen zu sehr uns sicher gefühlt. Da gab es sowas wie die erste weltweite Top-Level-Domain für einen sozialen Zweck. Das .hiv-Projekt, das ist sicherlich eins, wo ich über 5 Jahre dran gearbeitet habe, das bleiben wird. Also gibt es eine ganze Menge, auf die ich stolz bin. Auch Commerzbank, einer Bank, die wirklich in ganz schwieriger Zeit gesagt hat, wir können nicht so weitermachen, das in der Werbung offen kommuniziert hat. Das war ein Projekt, in das ich auch tief involviert war. Also da gibt es schon einiges. Auch Mediamarkt, die ersten Sachen, die wir gemacht haben mit Oliver Pocher und später mit anderen Comedians, Olli Dittrich, das sind Sachen, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere. Und vor allen Dingen erinnere ich mich an die Sachen, die langfristig waren. Ne? 7 Jahre Mediamarkt, 14 Jahre Audi, jetzt über 5, 6 Jahre Commerzbank. Ja, und ich erinnere mich natürlich sehr gerne oder werde mich sehr gerne auch an die Business-Ideen, also Joint Ventures zu gründen mit ThyssenKrupp, ein Joint Venture mit Leo Burnett, ein Joint Venture mit einer Softwarefirma wie Facelift oder jetzt mit einer Brand Experience Agentur wie die Optimist für Skoda. Also
aber da wirst du ja auch nicht aufhören, da wirst du noch mit neuen Ideen.
So, das macht einfach Spaß und das, was mich aber am allermeisten oder an das mich am allermeisten erinnern werde, sind die Menschen. Ich habe im letzten Jahr zusammen mit meiner Frau, also privat, die Menschen eingeladen, die 10 Jahre oder länger bei Kemper Trautmann Think gearbeitet haben, mit denen 2 Tage an der Ostsee verbracht. Und das war emotional extrem schön. Und da ist natürlich auch jetzt schon mal der eine oder andere, der schon dann doch gegangen ist. Aber da bleiben Verbindungen und das ist eigentlich das ganz große Privileg, so als Unternehmer eben auch auszusuchen, mit wem man arbeitet. Und das wird bleiben.
Und kannst du dich an irgendwas erinnern, was du mal so richtig verkackt hast? Du sagst, da ist so werbemäßig was richtig in die Kutze gegangen. Willst du es teilen mit uns?
Es ist eine gute Frage. Also ich glaube, da neigen wir dann alle zum Verdrängen. Wir haben ganz am Anfang mal eine ganz schlimme Kampagne für Sportbild gemacht mit irgendwelchen Dinosauriern. Die war wirklich so schlimm, dass wir uns alle geschämt haben anschließend.
Die lief aber.
Ja, die lief. Mit Sicherheit auch noch andere Sachen. Also wir haben als Agentur Glück gehabt, so einen mega, mega Shitstorm für eine Sache, die wir nicht hingekriegt haben, haben wir eigentlich nie gehabt. Wir sind als Agentur auch in schwierigen Zeiten auch eigentlich immer sehr nett auch behandelt worden von der Presse. Am Anfang haben wir ziemlich viel Druck gekriegt, André und ich. Also das wird entweder eine der besten Agenturen, die das Land je gesehen hat, oder der totale Scheiß. Also da war so ein sehr harter Psychodruck. Aber sonst können wir uns eigentlich nicht beklagen.
Und einen privaten Misserfolg muss ich dich daran erinnern. Und zwar, du hast vor 2 Jahren, oder wurde mal im Spiegel, wurdest du vorgestellt mit New Work und so weiter. Und da hast du gesagt, Mensch, wenn ich weniger Facebook gepostet hätte und stattdessen Klavierunterricht genommen hätte, dann könnte ich es jetzt schon relativ gut. Jetzt habe ich nochmal nachgefragt, was ist der Stand beim Klavierspielen?
Kannst du das sagen? Das ist eine super Frage, hat natürlich immer noch nicht angefangen. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, das nochmal zu hinterfragen, ob es unbedingt nochmal, also ich habe als junger Mensch Gitarre gespielt und das auch immer mal wieder. Ja. Im Moment geht die Tendenz eher dazu, das Thema Musik in Richtung Singen und Gitarre auszuleben und mir nicht die Torture anzutun mit 54 und steifen Fingern dann nochmal so ein schwieriges Instrument wie Klavier zu lernen.
Aber Klavier ist gar nicht so schwer. Ich habe es mit 55 angefangen. Ich habe für 80 Euro einem Chor Bruder das Klavier abgekauft und 2 Jahre drauf rumgeklimpert.
Und du spielst nach wie vor?
Ich spiele nach wie vor, habe mir jetzt sogar ein besseres gekauft.
Aber du hast jetzt natürlich voll an der richtigen Stelle erwischt.
Ja, also ich glaube, das ist halt die Frage, ob man es wirklich will oder ob man manchmal auch zu viel will.
Ja, das ist auf jeden Fall eins meiner Grundmuster. Ich bin extrem neugierig, begeisterungsfähig, springe ganz schnell auf Sachen an und habe ein nicht ausgeprägtes Talent zum Nein sagen, gar nicht. Mhm. Und das muss ich jetzt lernen. Mhm. Es gibt auch viele Leute, die sagen, du hältst ja nichts durch, das Bullshit. Ich halte sehr viele Sachen sehr durch, aber ich fange trotzdem zu viele an. Und möchte da jetzt auch diese neue Rolle, die ich dann habe, dazu nutzen, mich auch von Dingen zu verabschieden und wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir was bedeuten.
Und das ist jetzt aber Klavierspiel und Gesang.
Also Gitarre.
Nicht Klavier.
Ich glaube eher Gitarre, weil das so zum das Instrument für mich eher auch so zum Begleiten beim Singen ist. Und das ist jetzt nichts, wo ich habe ein paar Mal auf einer Bühne gestanden mit Gesang und auch mit Gitarre. Das ist aber nichts, ich brauche die Bühne nicht, sondern eigentlich ist mir das Singen an sich wichtig. Und das Musik machen ist mir wichtig. Mir ist lieber am Lagerfeuer mit ein paar Freunden das irgendwann wieder zu machen, als jetzt unbedingt auf der Bühne zu stehen.
Hast du die Zeit, die du beim Facebook-Posten eingespart hast, dann für Instagram aufgewendet?
Nee, die habe ich in der Tat, die eingesparte Zeit habe ich eindeutig für den Podcast aufgewendet. Ne? Das ist eigentlich nur noch in Ausnahmefällen andere Sachen. Ich poste eigentlich nur noch berufliche Sachen und private fast gar nicht mehr.
Wo glaubst du denn, dass sich die Werbung hin entwickelt? Es geht ja weg von den klassischen Feldern, also sagen wir klassische Verlage, klassisches Fernsehen hat Probleme, im Digitalen wird alles ein bisschen anders. Wir kommen gleich aufs Thema Podcast. Mhm. Wo entwickelt sich es hin nach deinem Gefühl?
Also mein Gefühl und auch meine Beobachtung über die letzten 10, 15 Jahre ist, dass dieser Beruf immer vielfältiger wird, immer mehr abverlangt, immer mehr Formate, Kanäle, Längen. Ich sehe nicht, dass die klassischen Medien aussterben werden, also muss ich nur Out of Home angucken, die werden auch digitalisiert, aber Out of Home ist ein Kanal, der extrem für mich wahrnehmbar ist. Bewegtbild wird bleiben, ob ich jetzt auf YouTube mir ein Video angucke und da ein Pre- oder Mid-Roll habe, das wird alles bleiben. Die Formate ändern sich.
Wir müssen heute Print?
Ich sehe Print über die nächsten Jahre weiter schrumpfen, aber wenn ich auch angucke, was unsere Nachbarn, wir sitzen ja direkt neben Bruno und Jahr, so an People-Magazinen rausbringt, die ich zum Teil wirklich sehr gut gemacht finde, Spezialtiteln. Also bei der Vielfalt, die uns das Netz bietet, gehen viele verloren und Menschen, die Inhalte kuratieren, werden eine Bedeutung haben und für zumindest mal unsere Generation wird das Blättern in toten Bäumen weiterhin eine Bedeutung haben. Ob das in 10 Jahren noch so ist, ob es dann noch digitaler ist, weiß ich nicht. Aber dass Menschen Inhalte kuratieren, wird bleiben. Und ich gucke mir, wenn ich heute an einem Bahnhofskiosk oder einem Flughafenkiosk bin, gehe ich immer mit 5 Zeitschriften raus. Also für mich ist es immer noch ein Thema. Ich sehe das auch bei meinen Söhnen noch. Der eine für NBA Basketball, der andere für Politik und andere Dinge. Und wird bleiben, wird sicherlich in der Bedeutung runtergehen, aber auch als klares Gegenkonzept auf die Hysterie in sozialen Medien werden die Menschen auch nach wie vor gut gemachten Journalismus schätzen, bin ich ganz fest von überzeugt.
Glaubst du, dass die Dinge enger verknüpft werden miteinander? Der Influencer, der ein Print Magazin hat, der in der Werbung ist, der Events organisiert.
Ja, das sehe ich und da wird es viele Konzepte geben. Es wird nicht den einen Masterweg geben. Es gibt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen Freund Philipp Westermeier anschaue mit seinen Online-Marketing-Rockstars, der kriegt das einfach megamäßig hin, diese vielen verschiedenen Kanäle zu bespielen, immer wieder neue Relevanz zu schaffen, der sehr früh ja das Thema Podcast entdeckt hat. Und da sehe ich viele spannende Ansätze. Also um den Beruf des Journalisten ist mir überhaupt nicht bange.
Thema Podcast, Thema Journalist. Ich höre gern euren Podcast. Ich höre On the Way to New Work, für die es noch nicht kennen. Ich höre gern auch Philipp Westermeier. Aber mir fällt schon auf, dass ein paar Dinge gefallen mir wirklich nicht so. Mhm. Und das ist diese Art, dass der Moderator selbst die Werbung so verkauft. Also allein, wofür ihr zwei den On the Way to New York to Work, New Work, ist aber schwierig, Podcast macht, was ihr schon alles angepriesen habt, ja, findet man gut, müsste man testen oder auch Philipp Westermeier von allem begeistert, alles ist positiv. Da zuckt für mich als altmodischen Journalisten, der sagt, ich bin Journalist, ich mache... Ich weiß schon, dass wir von Werbung auch leben müssen.
Das ist total verständlich.
Ich vermische das nicht so.
Ich verstehe das. Also ich sage von mir selbst.
Wie ist das für dich?
Ich habe zwar einen Presseausweis und es gibt Leute, die sagen: Okay, du hast jetzt 120 Podcasts gemacht. Irgendwie bist du auch, wenn auch nur ein Part-Time, aber du hast. Mein Anspruch ist ja nicht Journalist, sondern ich zeichne Gespräche auf, die ich mit Menschen führe, die mich interessieren. Mhm. Und das Thema Werbung, das funktioniert im Podcast einfach dramatisch besser, wenn die Gastgeber im Podcast diese Werbung selber einsprechen. Das ist so. Bis zu 50% der Menschen, die einen Podcast hören, gehen auf die Seite des Werbungtreibenden. Und wir sagen ganz viele Sachen, sagen wir ab. Also es gibt Leute, die fragen, ja, wieso macht ihr denn jetzt Froster? Ja, ich finde Froster total cool. Froster, der Froster-Vorstand hat als einer der ersten Vorstände in Deutschland einen öffentlichen Blog gemacht, wo sie erklärt haben, wie sie sich zum nachhaltigen Unternehmen entwickelt haben. ich finde das, was auch wenn ich für Audi arbeite, finde ich toll, wie Mercedes den Weg in die Elektromobilität geht.
Also du machst es eigentlich wie ein Influencer. Du sagst, es ist eine Marke, Authentizität,
ich finde sie gut, wir sagen Anfragen ab. Wir sagen Dinge, die wir nicht gut finden, sagen wir ab. Mhm. Christoph, wenn er über Auto spricht, sagt er, Michael versucht immer, mich zu überreden. Ich habe ja noch gar kein Auto, aber also wir lügen auch nicht. Ne? Wir sagen, wenn wir sagen, ich habe das probiert, dann habe ich es auch probiert. Mhm.
Aber es könnte natürlich auch sein, dass dir ein Rucksack gefällt, den du halt als Kunden hast und der ihn dir geschenkt hat. Also du bist dann nicht wirklich ganz unbestechlich, oder?
Nein, also es ist, was heißt unbestechlich? Ich mache nur, und das ist, glaube ich, das verbindet Influencer, die erfolgreich sind, auch miteinander. Ich mache nur, ich nehme nur Werbung in unseren Podcast auf von Marken, wo ich sage, das finde ich wirklich ein gutes Angebot. Das finde ich wirklich gut, und wenn einer meiner Freunde das kauft, schäme ich mich nicht. Und wenn er anschließend kommt, wieso hast du das? Mhm. Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass es ein gutes Angebot ist. Mhm. Und andere Dinge nehmen wir nicht. Aber ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das, weil ich natürlich diesen journalistische Grundprägung, die du hast, gar nicht habe, hat mich das nicht gestört. Aber das gibt mir jetzt schon ein Thema zum Nachdenken, weil mich als Werber so Advertorials, die so den Anschein machen, journalistisch sauber zu sein, ankotzen. So, also das mag ich nicht. Ich bin eigentlich für eine ganz klare Trennung zwischen Redaktion und Werbung. Ich habe das Gefühl, dass wir das dadurch, dass wir es auch vorher anlagen, unser Werbepartner, dass das sauber ist. Aber ich kann das verstehen, dass dich als Journalist das nicht so richtig begeistert. Hast du mir eine kleine Nuss mitgegeben?
Ja, gut. Gut, wir müssen auch am Ende von Werbung leben, aber das ist für uns eine Grenze. Da würde bei uns auch, glaube ich, kein Journalist mitmachen, dass er sozusagen im Podcast dann irgendwas an.
Das hörst du aber. Wenn du zum Beispiel Sascha Lobo, der ja auch einen Podcast hat, der ja auch eine Mischung irgendwo ist zwischen einer Werbe-Kommunikations-Marketing-Figur und aber, wie ich finde, auch einem ernstzunehmenden Journalisten, der spricht die Dinge nicht selber. Dann macht es irgendwie jemand anders. Ja.
Weil es ist ja auch eine gewisse Gefahr, wenn sich diese neue Werbeform durchsetzen, weil dieses, was du sagst, es funktioniert besser, wenn es der Podcaster selber spricht. Das wird natürlich auch bei Print und überall sonst der Fall sein. Ja. Natürlich will der Werbekunde am liebsten in die Redaktion. Und da werden die Kompromisse ja auch immer größer, die Verlage machen. Sie sind aber immer noch klein im Vergleich zu dem, was die Podcaster machen oder die Influencer. Die sagen, ich stehe dazu und ich kann das wärmstens empfehlen.
Also, das wird nur so lange funktionieren, wie wir uns treu bleiben und wirklich nur Marken aufnehmen, wo wir sagen, das haben wir uns angeguckt. Also, wir haben verschiedenste Dienstleistungen, wo wir die Bitte bekommen haben, mach das doch mal, also zum Beispiel so ein Abstracts von Büchern, Blinkist. Das habe ich mir natürlich erst angeguckt. Ich habe es wirklich genutzt, habe es mit anderen verglichen, habe gesagt, wow, finde ich cool. Wir haben eine gute Art, wie sie es machen. Ja, machen wir.
So. Das wäre dann die neue Kontrollinstanz. Dass die Influencer, die Podcaster sind die neuen Influencer, sagt der Telekom-Werbeleiter, wie heißt er?
Hans-Christian Schwingen,
genau. Der hat Kollege gesagt, von auch mir. Mit Blick auf dich, glaube ich, auch gesagt, für ihn sind, ich habe ihn gefragt nach Trends, hat er gesagt, absolut Podcast. Und Podcaster sind für ihn die neuen Influencer. Aber die Frage ist halt sozusagen, der neue Kontrollmechanismus ist demnach, dass der Influencer selber sagt, ich empfehle nur, was ich empfehlen kann. Mhm. Damit macht er sich natürlich noch wichtiger. Aber sozusagen die alte Grenze, ich mache nur die Redaktion, an einer anderen Stelle kommt die Werbung, die stirbt.
Die ist zumindest in Gefahr. Und das ist wieder, werde ich auf jeden Fall mal mit Philipp mal diskutieren. Das ist ein spannender Punkt.
Gut. Du selber hast kein Problem damit, weil du sagst, ich preise nur das an, was ich wirklich gut finde.
B, ist es in mir, weil ich natürlich viele Jahre meiner Laufbahn als Werber und als Marketingleiter und so weiter verbracht habe, also an dieses Thema glaube und immer nur für Marken gearbeitet habe, wir haben auch als Agentur haben wir Kunden abgesagt, wo wir sagen, können wir nicht machen, passt nicht zu uns, entspricht nicht unseren Wertevorstellungen. Klar gibt es immer Kunden, wo man sich auch fragen muss, hast du dich da wirklich hart genug gefragt, was deine Wertvorstellungen angehen?
Also manchmal steigt auch bei mir ein gut bezahlender Werbekunde, da schaue ich dann automatisch mit mehr Sympathie drauf, weil ich sage, er hilft mir meine Projekte durchzuziehen. Da ist ja keiner in Wahrheit ganz unerreichbar.
Ich glaube, unerreichbar. Was wirklich wichtig ist, dass man es sauber trennt. Mhm. Und hier kommt jetzt der Werbepartner für die heutige Folge. Und ja, und dass man sich treu bleibt, weil sonst wird dann auch die Wirksamkeit dieses Mediums nachlassen. Mhm. Es gibt ja auch viele, die sagen, dass sie die Werbung im Podcast programmatisch machen wollen. Das, also auch, das finde ich nicht gut. Ich finde dieses Persönliche gut und ich glaube, deswegen funktioniert es auch gut.
Welche Perspektive siehst du denn für Podcasts? Siehst du, dass so der Podcast das gedruckte Interview irgendwann ablöst, dass die jungen Leute oder die jung gebliebenen, dadurch, dass sie auf dem Handy das schön auf den Ohren haben können, während der Zugfahrt, während dem Joggen, während dem Fahrradfahren, macht es eigentlich weniger Mühe und es kommt auch atmosphärisch mehr rüber, wenn man Leute sprechen hört. Ich merke bei mir, dass ich weniger gedruckte Interviews lese, weil ich sage, wer weiß, wie oft das redigiert ist und ich will auch so ein bisschen hören, wie der so spricht. Reserviere mir also mehr und mehr Zeit für Podcast hören. Ist das ein allgemeiner Trend?
Geht mir ähnlich für das Interviewformat. Ich lese nach wie vor Interviews auch wenn ich weniger Zeit habe, lese ich auch ein gedrucktes Interview oder wenn es wirklich ein toller Journalist, ein toller Gast ist. Aber mir geht es ähnlich. Ich mag das Unverstellte, was nicht jedem Podcast-Gast und auch nicht jedem Podcast-Interviewer gelingt, aber diese Gesprächssituation, wo ich das Gefühl habe, ich sitze daneben. Das mag ich wahnsinnig gerne. Also es gibt
ich höre jedes Zögern. Ne?
Ja. Also. Ich mag unfassbar gern den Matze Hilscher, Hotel Matze. Mhm. Da verliere ich mich manchmal 2-3 Stunden in so eine Folge, weil der hat eine so schöne Stimme. Und es gibt ja diesen Podcast, wo der Gast entscheidet, wann es zu Ende ist. Diese Folge mit Herbert Grönemeyer habe ich noch nicht gehört. 6 Stunden lang. 6 Stunden Gespräch.
Ich nehme das immer zum Einschlafen.
Ja, mir gefällt es gut und ich bin jemand, der leicht ablenkbar ist und Podcast ist für mich das Medium, auf das ich mich am allermeisten einlassen kann, neben dem Buch. Also das Buch ist für mich was ganz Wichtiges. Da bin ich auch eher noch auf Papier, auch wenn ich natürlich einen E-Reader habe, aber das sind die beiden Medien, in die ich mich komplett reinfallen lassen kann und wo ich dann nicht parallel noch irgendwas anderes mache.
Kriegt ihr alle Gäste, die ihr haben wollt?
Nein, alle nicht. Wir haben auch Absagen, aber relativ wenige. So, wir sind jetzt drehen auch noch nicht durch. Wir haben noch nicht Barack Obama angefragt. Also wir fragen jetzt auch, bleiben realistisch, aber wir versuchen eben auch schon da Gäste zu kriegen, wo wir vielleicht vor 2 Jahren gesagt hätten, die kommen nicht zu uns. Uns ist aber auch ganz wichtig, weil wir es immer als Feedback kriegen, es geht uns nicht darum, hier Promi-Namen abzureiten. Ne? Wenn ich einen, hatte ich jetzt gesagt, wir haben bald den Kai Diekmann, dann nicht, weil der bekannt ist, sondern weil ich den erlebt habe in diesen Gesprächssituationen. Ich war mal mit ihm zusammen, als er im Silicon Valley war, abends bei einem Google-Manager zum Essen eingeladen. Da hat er eine Stunde lang erzählt, wie es ist, als Journalist in Kriegsgebieten zu sein, was er wohl als Bildchef einmal im Jahr gemacht hat. Und ich habe den von einer völlig anderen Seite kennengelernt, als ich in den Medien ihn wahrgenommen habe. Den lade ich nicht ein, weil er Kai Diekmann heißt, sondern weil ich diese Facette von ihm spannend finde.
Und er kommt, weil er weiß, dass er von dir nicht so hart gefragt würde wie von mir. Weil bei mir kneift er seit Monaten.
Das kann sein, aber wie gesagt, ich will, das sagen wir auch immer unseren Gästen, wir wollen nichts, weil ich habe ja gar keine Ausbildung als Journalist. Ich will nichts enthüllen, ich will mit diesen Menschen ein Gespräch führen, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich öffnen. Und mein Gefühl ist, dass ich durch diese Art, wir sind ja wir, ne? Das ist Christoph, der ein ganz wichtiger Teil unseres Podcasts ist, mindestens genauso wichtig wie ich. Wir wollen gerne die Menschen kennenlernen und sie verstehen, ihre Motivationen verstehen. Und wir haben das Gefühl, dass uns das relativ häufig gelingt.
Ich empfinde es ja so, dass der Podcast ein schönes Feld ist, aber der Journalist, der sich dem widmet, merkt, oha, da sind schon ganz andere. Und vielleicht will der Zuhörer gar nicht das, was ich gelernt habe, kritisch fragen, Distanz halten. Und jetzt ist plötzlich der Werber oder der Digitalwerber wie Philipp, die haben da eine riesen Gemeinde.
Also hast du ein bisschen Mitleid manchmal mit Journalisten, dass ihnen mehr und mehr Gebiete weggenommen werden? Am Anfang hatte ich Mitleid und dann habe ich journalistische Podcast für mich entdeckt. Der erste war vom NDR, von dem Vossen-Erben, der Betrüger war, also ein 6-7-8-Teiler gehört, der eben mit einem völlig anderen Aufwand produziert ist. Sensationell, wenn du nicht gehört hast, musst du hören. Ich fand Faking Hitler eine Sensation. Ich habe wirklich auf jede Folge gewartet. Und ich liebe Zeitverbrechen. Ich habe das Gefühl, dass der Journalismus, der professionelle Journalismus den Podcast jetzt erst entdeckt und freue mich über ganz viele tolle Formate.
Aber witzigerweise, das sind keine Gesprächsformate.
Nee,
das ist eher so das Hörspiel als Podcast.
Genau, ja, wobei jetzt Zeitverbrechen, das ist ja, aber auch wenn es dann dieselben beiden Redakteure sind oder auch Redaktionsleiter sind, die da sprechen, ist es ein Gesprächsformat. Und ich glaube, das wird alles noch kommen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ich dann mal einen Podcast höre, wo ein Journalist auch mal einen Gast grillt. Es ist nur halt nicht mein Ansatz. Und ich glaube, das kann friedlich koexistieren und es wird die Qualität von Podcasts auf jeden Fall verbessern, wenn mehr und mehr Journalisten das Format. Gabor Steingart mit seinem Morning Briefing finde ich toll. Also höre ich jetzt nicht jeden Morgen, aber gerade wenn ich mal so eine Viertelstunde Zeit habe, höre ich mir das an, finde ich klasse. Und ich wünsche mir das, also auch wenn dann da mehr Konkurrenz kommt, aber ich wünsche mir, dass Journalisten das für sich entdecken.
Wie weit trägt der Podcast für dich? Also ist das auch eine Einnahmequelle?
Ja, also wir verdienen mittlerweile, das kippt jetzt gerade ins Positive. Wir haben sehr früh Werbepartner bekommen, haben das Geld aber immer wieder investiert in Reisen nach New York, nach Ann Arbor zu Fritjof Bergmann. Jetzt bleibt ein bisschen was übrig. Das ist jetzt nicht so, dass ich davon leben kann, aber es ist ein netter kleiner Zusatzverdienst. Und ich glaube, wenn Leute das richtig gut machen, kann man als Beruf Podcaster haben.
Vermarktet ihr euch selber oder viel? Nee,
wir machen das über OMR. Wir sind einer der OMR-Podcasts und haben große Freude mit denen als Partner. Wir haben jetzt noch einen inhaltlichen Partner dazu genommen. Das ist die Firma Xing, mit denen wir auch wirklich super happy sind, die uns dann auf ihren Konferenzen auch einladen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eben New Work als Positionierungsthema zu haben, das auch sehr stark nach innen leben. Ja, sind wir ganz happy mit den beiden Partnern.
Und was sind da die Parameter? Die Anzahl der Hörer, müsst ihr die nachweisen? Gibt es da eine Art IVW, die das prüft?
Ja, das gibt die Plattformen. Man kann auch an den Plattformen sehen, wie die Zugriffe sind. Und wir wechseln jetzt unsere Plattform auf eine neue, ich sage jetzt auch nicht den Namen, aber die technisch sowas Analyse angeht, die beste ist.
Die von Bertelsmann, die haben es auch gefragt.
Genau, also da wechseln wir hin.
Okay. Also Bertelsmann wird versuchen, das Geschäft zu professionalisieren.
Genau, und ich glaube, das gelingt ihm, genau. Und dann, ja, dann kriegen wir natürlich in der Vermarktung, gucken die Werbung Treibenden, was sind die Formate, die interessant für uns sind, probieren aus. Wenn es nicht, es gibt auch Kunden bei uns, die kommen nicht wieder, weil sie sagen, ja, hat doch nicht funktioniert. Es gibt andere, die kommen wieder. Genau. Und es ist aber für uns.
Wie viele Hörer habt ihr
pro? Wir haben ja jetzt im Moment sind wir auf zwei Folgen pro Woche. Wir haben über 20.000 Hörer pro Woche. So. Und die besten Podcasts sind deutlich über 20. Aber eigentlich alle, die wir machen, kommen über 10.000.
Gut, ja. Okay.
Und wir merken es auch an den Feedbacks. Wir haben wirklich Leute, die hören sich auch eine 3-Stunden-Folge mit dem Fritjof Bergmann durchgehend an. Und wir haben wirklich Leute, die sagen, ich habe jede eurer Folgen gehört. Und das ist echt ein Geschenk. Ja.
Also jede Folge habe ich nicht gehört, weil manchmal denke ich doch, das Thema ist so ein bisschen, es ist breit und manchmal habe ich fast das Gefühl, breit getreten.
Ja, sage ich überhaupt nicht, aber nein, das ist die große Kunst. Das New Work-Thema ist breit, weil es fängt an beim Mate-Tee der Tischtennisplatte und der lustigen Sitzmöbelkonfiguration. Das meinen wir eigentlich nicht, wobei das auch besser ist, als gar nichts zu machen. Und es ist eben, wenn man die großen Autoren zu dem Thema sieht, eben die Suche nach dem Sinn im Leben. Und das ist eine Bandbreite, die ist unfassbar groß. Und da dann den richtigen Weg zu finden. Da gibt es auch einige Leute, die sagen, ja, das ist mir jetzt zu viel so. Und dann kommen sie wieder rein. Also das ist mit Sicherheit auch eine Aufgabe, wenn wir dieses Format weitermachen wollen, was wir wollen, da eine andere Ordnung reinzukriegen. Ich hatte mal einen Freund in San Francisco, der sagt, macht das doch so wie eine gut gemachte Netflix-Serie, dass ihr so Seasons macht, wo ihr zum Beispiel sagt, jetzt habt ihr ja 7 Folgen, wo ihr Artificial Intelligence macht. Dann habt ihr 7 Folgen, wo es ums Thema geht, politisch New Work. haben wir jetzt noch nicht gesagt, machen wir, aber ist was, wo wir auch konstant drüber nachdenken und wir haben beide Lust, das noch länger zu machen.
Sind Vorbilder out für dich? Gibt es für dich Vorbilder? Gab es für dich Vorbilder im Leben? Denkst du, dass du für andere Vorbilder bist? Oder ist das was, was sozusagen mit dem New Work gestorben ist, dass man so sich an einer Autorität orientiert?
Ich habe Vorbilder. Ich habe Menschen, denen ich viel verdanke, denen ich viel abschauen konnte. Und habe auch Leute, die in den Augen der Öffentlichkeit zum Superstar wurden und jetzt fallen gelassen werden, die ich trotzdem als Vorbilder immer noch sehe. Also wenn ich jetzt mal Namen nenne, Martin Winterkorn, Rupert Stadler, die mich da viele Jahre meines Berufslebens begleitet haben, also erst in meiner Zeit bei Audi und auch danach als Dienstleister für Audi, denen ich sehr viel verdanke, wo ich eine Menge gelernt habe und wo ich auch nach wie vor das auch laut sage. Ich habe auch Vorbilder, die ich gar nicht kennengelernt habe. Also ich habe neulich zum Beispiel den Steve Jobs Film mit Ashton Kutcher nochmal gesehen und nochmal auch in dem Film gespürt, warum ich diesen Mann so bewundere. Nicht für alles, weil ich finde ganz viele Dinge an dem auch schwierig. Aber es gibt viele Vorbilder. Es gibt Vorbilder im Sport, die ich habe, in der Musik, in der Kultur. Also ich gucke mir Menschen, also ich mag, also das, mein größtes Interesse sind Menschen. Und da liegt dann das Wort Vorbild auch da. Und es gibt auch Leute, die mir sagen, dass ich Vorbild für sie bin. Da wird mir dann immer so ein bisschen, da kann ich nicht so richtig gut mit umgehen. Bin so eine Mischung aus Geschmeicheltsein, Rührung, aber auch irgendwie ein bisschen Unbeholfenheit, wo ich denke, wieso denn das? Ich mache so viel Mist. Woher kommt das? Aber es ist, ich finde, sich an Menschen zu orientieren, nichts Falsches, nichts Schlimmes. Wenn andere Leute sagen, nee, brauche ich nicht, ist auch okay. Also für mich ist es aber was Schönes. Ich habe jetzt gerade in dieser neuen Sportart, die wir da erfunden haben in unserer Sportfirma, habe ich jetzt gerade in den letzten Monaten ein paar Sportler kennengelernt, die vorher kein Mensch kannte, weil sie eben aus dem Fitnesssport kommen, wo es diese Wettbewerbe nicht gab, wo ich sage, wow, wie die trainieren, wie die auftreten, absolut vorbildlich. Und ich bin jetzt nicht so ein Star-Kult-Typ, wo ich sage, ich hänge mir jetzt ein Steve Jobs-Poster zu Hause auf, aber es gibt viele Menschen, von denen ich mir was abgeguckt habe in den letzten 50 Jahren.
Und wenn es junge Leute gibt, die bereit sind, Vorbilder ein bisschen anzunehmen, also die bereit sind zu schauen auf Ältere, ist ja nicht immer gegeben. Also wir haben zum Beispiel, wir haben so einen Standard-Fragebogen, den du auch gleich noch machen darfst, da fragen wir immer nach Vorbildern. Mhm. Und die Älteren haben alle ein Vorbild, weil sie sich auch so ein bisschen berufen auf die Autorität des Vorbildes. Also sie sagen, da habe ich was gelernt. Und man fragt 25-Jährige oder 30-Jährige, die sagen, nee, Vorbild habe ich gar nicht, ich habe immer selber irgendwie...
Ja, ist auch okay. Ist auch okay. Also ich sage nicht, dass das Vorbilder braucht, um ein glücklicher Mensch zu sein. Also für mich ist das, ich bewundere Menschen, die authentisch sind, die leidenschaftlich sind, die sich für Themen einsetzen, die nachhaltig Dinge verfolgen. Ich mag Leute, die mit Brüchen in ihrer Biografie gut umgehen. Ich mag Leute, die hinfallen und wieder aufstehen. Also es gibt unterschiedliche Aspekte. Ich lese sehr gerne Autobiografien, finde das spannend, aber das ist einfach mein Tick. Also.
Okay, jetzt letzte Frage. Wenn einer dich so ein bisschen als Vorbild sieht, mit deiner ganzen Lebenserfahrung und er sagen würde, er ist offen für Tipps von dir, was würdest du jetzt Menschen, die, sagen wir mal, 25 bis 30 Jahre jünger sind als wir beide, also die in den 20ern stehen und dann ein bisschen eine andere Welt vorfinden als wir, aus deiner Erfahrung raus, was würdest du denen mitgeben?
Sehr früh damit anzufangen, sich regelmäßig selber zu reflektieren, sich von anderen Menschen Feedback zu holen über das eigene Wirken und Tun und sehr früh sich darüber Gedanken zu machen, für was man eigentlich im Leben gerne stehen möchte. Das ist so mein wahrscheinlich der Bereich, den ich am ehesten empfehlen würde.
Und nicht vergessen, Klavierspielen oder Gitarre spielen,
die Hobbys pflegen. Und wirklich die tief in sich reinhorchen, was möchte ich eigentlich, was ist meine Leidenschaft, ja.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.